über Übersetzen.
Hablar sobre la
Herzlich willkommen zur 44. Folge von Überübersetzen. Ja, wir haben ja jetzt schon über sehr viele Facetten des Übersetzens gesprochen und immer wieder begegnet uns die künstliche Intelligenz. Das ist ein wahnsinnig großes Thema und wir hatten ja auch schon einen Podcast mit Professor Katharina Zweig dazu vor einiger Zeit. Und es gibt auch gerade ganz tolle Initiativen, zum Beispiel Claudia Hamm, die Übersetzerin und Autorin, die hat das spannende Heft Automatensprache in der Reihe Akzente im Hansa Verlag rausgegeben, in dem die politischen Aspekte der KI und der Übersetzung beleuchtet werden. Außerdem haben sich mehrere ÜbersetzerInnen zusammengeschlossen zu der Initiative Kollektive Intelligenz. Die Veranstaltungen machen Podien, informieren in Veröffentlichungen und auch ein Manifest herausgebracht haben alle zusammen. Und eigentlich müssten wir vielleicht gar keinen Podcast machen, aber da ich immer wieder darum gebeten wurde, doch auch vielleicht was dazu zu machen und ich das große Glück hatte, dass Benjamin Rodatz Zeit und Lust hatte, mit mir zu sprechen, dachte ich mir, wir könnten jetzt einfach mal darüber sprechen, was eigentlich genau passiert ist in der automatischen Übersetzung bis hin zur KI. Und dafür ist Benjamin genau der Richtige, denn er beschäftigt sich mit der sozialwissenschaftlichen Perspektive auf die Auswirkungen von Wissenschaft und Technologie. Und außerdem interessiert er sich für die Möglichkeiten der Kreativität von ChatGPT und KI. Benjamin Rodatz hat in Eindhoven Computer Science studiert, dann an der University of Oxford einen Master in Computer Science mit dem Fokus auf Quantum Natural Language Processing gemacht, außerdem einen zweiten Master an der Technischen Universität München in Responsibility in Science, Engineering and Technology und promoviert derzeit in Oxford über Interpretable AI and Quantum Error Correction. Er ist Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes und in Oxford für die beste Thesis ausgezeichnet worden. Und ich bin Yvonne Griesel, Dolmetscherin, Übersetzerin, Autorin für Russisch und Französisch und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierung zu übertragen. Ja, herzlich willkommen, Benjamin.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich total, dass du hier bist und wir sind auch heute mal in Hamburg. Das ist eine absolute Premiere. Wir sind nämlich mal bei Corinna, bei unserer Tonmeisterin und nehmen hier auf. Sonst sind wir immer in Berlin. Ja, es ist super, dass du uns ein bisschen helfen wirst, weil ich glaube, dieses KI-Thema, das begleitet uns überall und wir haben ja auch schon ein bisschen gehört, was darüber, eben von Professor Katharina Zweig in Folge 18. Und ich finde immer, es gibt gerade so viele Diskussionen darüber, die sind teilweise sehr emotional von unserer Seite aus. Und ich glaube, du bist jetzt mal genau der Richtige, um uns da so ein bisschen faktische Trockenheit vielleicht reinzubringen. Aber vielleicht fangen wir mal ganz einfach an. Du hast deine Forschungsthemen, die habe ich gerade vorgelesen. Und ehrlich gesagt, für mich ist das noch nicht ganz klar, was verbirgt sich denn hinter den Themen, die du bearbeitest?
Ja, also es sind ja bei mir zwei Felder, die zusammenkommen. Ja. Wir haben auf der einen Seite die Informatik, die sehr technische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Feldern, aber eben auch der KI. Und auf der anderen Seite in meinem letzten Master die Frage, was bedeutet das eigentlich für uns auch auf einer gesellschaftlichen Ebene? Nicht nur, wie können wir das auf einer technischen Ebene besser, effizienter gestalten, sondern wie können wir auch gerade KI-Anwendungen gestalten, sodass wir die vernünftig nutzen können, sodass wir damit zusammenarbeiten wollen, sodass wir die auch gesellschaftlich integrieren wollen. Ja. Also nicht nur, wie wollen wir KI technisch gestalten, sondern auch gesellschaftlich gestalten. Und deswegen finde ich es gerade immer so spannend, auch mit Leuten zu reden, die sich damit auseinandersetzen. Was bedeutet das jetzt für uns als Community und wie wollen wir damit umgehen?
Wie bist du zu deinem Thema gekommen? Also zu dem Thema Sprache und KI?
Das war gar nicht die aktive Entscheidung für Sprache in KI, sondern eher, dass im Bereich der KI Sprache ein sehr, sehr großes Thema ist, ein sehr relevantes Thema ist, mit dem sich eben viele Leute auseinandersetzen. Und ich bin eher aus dem KI
Okay.
Bereich dann.
Ja, weil es ein spannender Bereich, ist ein schwieriger Bereich ist, ne?
Ist unglaublich schwierig, ja.
Gelesen, irgendwie am Anfang in den 50er Jahren, als man angefangen hat, hat man gedacht, naja, schwierig wird sein, einen Schachcomputer zu programmieren, Sprache, das machen wir so mal eben so. Und es hat ewig gedauert jetzt, bis man dem langsam auf die Spur gekommen ist, oder?
Ja, ja, genau. Also die Frage, was ist eigentlich schwierig, Computern beizubringen?
Ja.
Es ist eine sehr große, die irgendwie anders ist, als was ist schwierig für uns Menschen.
Ja.
Also es gibt viele Sachen, die wir relativ einfach oder zumindest effizient erlernen. Wie zum Beispiel sprechen, wie auch laufen oder wie Sachen erkennen,
ja.
Die wir gut lernen können. Während andere Sachen wie Schach wir irgendwie mit hoher Intelligenz verbinden und als sehr schwierig wahrnehmen.
Ja.
Und jetzt hat sich aber herausgestellt, dass es bei Computern irgendwie anders ist, was schwierig ist. Dass diese klaren, regelbasierten Sachen wie Schach, wo man ganz klare Regeln, ganz klare Ziele hat, das kann man dem Computer sehr gut erklären. Was wollen wir eigentlich von einem Schachspiel? Was heißt es, gut Schach zu spielen, zu gewinnen?
Ja.
Das kann man sehr gut einem Computer beibringen und da haben wir auch schon relativ schnell oder früh im Vergleich Programme schreiben können, die das halbwegs gut machen.
Mhm.
Während so Sachen wie Sprache, da sind so viele Nuancen drin und so viele Sachen, die nicht wirklich ganz fest strukturierten Regeln folgen,
ja.
Das macht sehr viel schwieriger, einem Computer beizubringen.
Ach, interessant, dann ist das genau andersrum. Und okay, das hat dich gereizt, das ist das, warum du da gelandet bist.
Der Bereich hat natürlich auch eine riesen Relevanz. Sprache ist für uns etwas unglaublich Wichtiges, wie wir über Dinge nachdenken, wie wir miteinander kommunizieren. Und wenn man es schafft, Computern Sprache gut beizubringen, dann kann man sehr, sehr viel damit machen und hat sehr viele Möglichkeiten, dann weiterhin mit diesen Programmen dann sich neue Anwendungen auszudenken.
Ja, klar. Ich meine, man merkt ja auch schon, was es gemacht hat, was jetzt diese Fortschritte schon gebracht haben, dass wir schon andere sprachliche Möglichkeiten haben. Andere Leute können miteinander kommunizieren. Da gibt es ganz viele neue Wege, aber das ist zu schnell. Da wollte ich noch gar nicht hin, sondern ich wollte ja so richtig schön von Anfang an anfangen, weil ich habe mich jetzt wahnsinnig belesen für diesen Podcast und ich habe das Gefühl, ich habe ungefähr 0,1% geschafft von dem, was ich hier intellektuell brauchen könnte heute. Aber das ist mir gleich aufgefallen, diese künstliche Intelligenz. Also das begegnet mir jetzt überall. KI ist irgendwie omnipräsent. Was ist denn das genau?
Ja, das ist eine gute Frage, weil der Begriff eben, der ist überall. Das ist sehr, sehr gehypt im Moment. Wird auch überall draufgeklatscht heutzutage.
Ja.
Also ich habe letztens eine Werbung für eine Kaffeemaschine gesehen, die KI in Anführungszeichen nutzt, um dir vorzuschlagen, welchen Kaffee du doch am meisten trinkst. Wo ich auch denke, ja, das kann man auch einfach mitzählen. Da braucht man keine große Intelligenz für. Ja, genau. Es ist auch der Intelligenzbegriff, der irgendwie gerade in der Informatik, wo es keine ganz eindeutige Definition gibt, was wir eigentlich damit meinen,
ja.
Wollen wir irgendwie eine Maschine programmieren, die sich ähnlich verhält wie Menschen, wie menschliche Intelligenz, oder meinen wir eigentlich mal was leicht anderes mit Intelligenz?
Genau, was ist überhaupt menschliche Intelligenz und ja.
Und somit ist der KI-Begriff etwas sehr Großes, etwas sehr Schwammiges.
Mhm.
Und was ich erstmal spannend finde, vielleicht was man darin differenzieren kann, ist, wie wir in der Informatik an Systeme, die wir vielleicht als KI bezeichnen würden, herangehen.
Mhm.
Und da gibt's zwei große Ansätze, im Grunde, die man da differenzieren kann. Das ganz frühe, was sehr schnell aufkam, ist die symbolische KI, wo man versucht, wirklich Regeln für einen Anwendungsfall zu erstellen und die in die Computersprache zu übersetzen.
Also bei dem Schachcomputer.
Zum Beispiel, genau. Mhm. Die ersten Schachcomputer waren eben symbolische KI, wo man sagt zum Beispiel, bei dieser Position ist der Zug besonders gut oder wie evaluiere ich, ob eine Position besser ist als eine andere,
mhm.
wo sich Experten hingesetzt haben und versucht haben, ihr Wissen zu kodieren, so dass es der Computer verstehen kann.
Mhm.
Und das war zum Beispiel auch die Überlegung, dass man das beim Übersetzen so macht. Dass man sagt, okay, wir nehmen das Wörterbuch. Dann können wir schon mal sagen, hier, das ist die Übersetzung von den einzelnen Wörtern. Und dann müssen wir vielleicht noch ein bisschen über die Grammatik nachdenken. Aber das können wir auch alles in Regeln fassen. Und dann können wir ein Programm schreiben. Das war nämlich genau die Idee in den 50ern. Das geht dann relativ einfach, dass wir das so übersetzen.
So Wort für Wort, interlinear. Also es gibt ja diese verschiedenen Arten von Übersetzung. Das heißt, da sind wir immer bei dieser interlinear Wort für Wort Übersetzung am Anfang. Wir holen alle Wörter rüber nach einer grammatischen Regel und dann
genau.
Ist es das schon.
Und dann stellt man halt fest, dass das gar nicht so gut geht.
Dass es nicht so gut geht.
Dass die Sprache doch sehr kompliziert ist und es so viele Nuancen gibt und so viele Feinheiten, die man eben nicht in Regeln fassen kann oder nicht so einfach in Regeln mhm. fassen kann. Und da gibt's dann den zweiten Ansatz an, wie können wir KIs bauen? Und das ist nämlich dann das Machine Learning, das maschinelle Lernen,
aha.
Wo die neuronalen Netze ein sehr großer Teil von sind, der jetzt gerade auch sehr, sehr dominant ist.
Ja, genau.
Und das ist ein anderer Ansatz. Die neuronalen Netze, Die kann man sich vorstellen wie so ein Programm mit ganz, ganz vielen Einstellungen, den sogenannten Parametern. Also GPT-3 hat 175 Milliarden Parameter. Aha. Also da gibt's richtig.
GPT-3 ist der Vorläufer von ChatGPT, hast
genau,
du
genau, das ist ja? Von OpenAI, ist das, das Sprachmodell, das eben Texte schreiben kann, ja. Das dann auch für ChatGPT genutzt wird. Genau.
Okay, ja.
Ja, und der hat Milliarden von Parametern, die man sich einfach vorstellen kann, wie ganz viele kleine Einstellungen, die verändern, wie sich das Programm verhält.
Okay.
Und das Versprechen von neuronalen Netzen ist dann, dass es für alles, was wir lernen wollen, es irgendwie einen Satz an Einstellungen gibt, dass wenn wir die nur gefunden haben, dann kann das Programm das auch.
Okay.
Das ist so die Idee hinter den neuronalen Netzen, dass wir einfach diese Parameter lernen müssen. Oder dass irgendwie diese Parameter finden müssen.
Aber die Parameter findet jetzt nicht mehr der Mensch, sondern die Parameter findet dann die Maschine.
Genau, und das ist dann nämlich der Krux, dass es so viele Parameter sind, dass das gar nicht mehr richtig geht. Weil diese ganzen Kleinigkeiten, die wir vorher der Maschine nicht haben beibringen können, können wir immer noch nicht beibringen. Mhm. Das heißt, jetzt ist die Frage, wie finden wir diese Parameter?
Mhm.
Und einer der Hauptdinge da ist das sogenannte Supervised Learning, das überwachte Lernen.
Mhm.
Wo wir sagen, wir haben ganz viele Beispiele für das Problem, das wir lösen wollen und haben dazu die Lösung. Also zum Beispiel, wir haben ganz viele Fotos von der Straße und wir wollen die Straßenschilder darin erkennen. Das heißt, da haben sich Menschen hingesetzt und haben irgendwie auf den ganzen Fotos die Straßenschilder immer markiert und gesagt, welches Schild das ist.
Das müssen wir ja mal machen im
Grunde. Genau. Und das müssen wir machen, weil Google das nicht selbst machen möchte.
Ach so, okay. Dienstleistung, unbezahlt.
Ja.
Gut.
Kennt man, ne? Ja. Genau. Oder zum Beispiel, wir haben Text in der einen Sprache und haben dann eine Übersetzung für den Text in der anderen Sprache.
Ja.
Und wie diese Maschine dann lernt, wie das versucht, diese Parameter zu finden, ist, wir geben dem ein Beispiel, wir geben dem ein Bild und fragen, was ist da für ein Straßenschild drin? Und wenn es das Richtige sagt, dann sagen wir, ja, die Parameter, die da wichtig waren, die Einstellungen, die da wichtig waren, mach die mal ein bisschen mehr, damit es beim nächsten Mal wieder richtig ist. Und wenn es falsch ist, dann sagen wir, ach, die Einstellungen, die Parameter, die für die falsche Antwort gesorgt haben, mach die mal ein bisschen weniger, damit du beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen mehr die richtige Antwort sagst.
Mhm.
Und so, indem wir einfach immer wieder diese ganzen Beispiele durchgehen und jedes Mal sagen, ah, aber wenn du die Einstellung ein bisschen anders angepasst hättest, dann hättest du die richtigere Antwort gegeben oder wärst du näher an der richtigen Antwort dran gewesen. Genauso findet das Programm dann, indem es einfach durch die ganzen Beispiele durchgeht, einen Satz an Parametern, einen Satz an Einstellungen, sodass es dann für diese Beispiele die richtige Antwort gibt. Die Hoffnung ist, wenn diese Beispiele repräsentativ genug sind für das Problem, das wir beschreiben, dann können wir irgendwann ein neues Foto nehmen, das es noch nie gesehen hat. Und weil wir da die richtigen Einstellungen gefunden haben, kann es da auch dann die richtige Antwort geben.
Okay. Das sind die neuronalen Netzwerke. Also seit wann gibt's die? Wann sind die aufgetaucht? Also wann?
Ja, also die Idee der neuronalen Netze, die gibt's schon sehr lange und des maschinellen Lernens. Es wurde schon in den 40ern, 50ern, wurde die Idee erstmal dahinter vorgeschlagen. Aber das Problem ist, die brauchen sehr, sehr viel Daten und sehr, sehr viel Rechenleistung. Es ist sehr aufwendig, das zu berechnen. Das heißt, wirklich groß geworden sind die erst so in den 2010er Jahren, 2015, wo die wirklich dann gerade bei der Bilderkennung erste Erfolge verzeichnet haben und wirklich dann auch in der KI-Community angekommen sind. Und jetzt dann für Sprache, für Sprachmodellierung und sowas ist es ja noch jünger, wo wir eigentlich mit 2020 kam eben der Vorgänger oder das Grundmodell von ChatGPT, GPT-3 kam 2020 raus, hat sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt und ChatGPT ja dann umso mehr auch.
Und da hat man ja auch gemerkt, dass die Übersetzung, also diese ersten Übersetzungstools wie Google Translate, das waren 2006, und jetzt hat man halt diesen Sprung gemerkt, diesen Qualitätssprung, das hängt dann damit zusammen,
genau,
dass wir jetzt sozusagen anders arbeiten.
Genau, genau. Also da hat sich eben einfach ganz viel entwickelt und es ist jetzt genau die Frage, mit welchem Konzept oder mit welcher Idee gehen wir daran? Versuchen wir es irgendwie auf einer symbolischen Ebene alles reinzuprogrammieren? Oder versuchen wir es irgendwie zu lernen.
Und die symbolische war das dann, dass also diese ersten Programme, das war ja praktisch, oder DeepL hatte ich verstanden, funktioniert so, dass das Netz abgesucht wird nach Sätzen, die schon übersetzt sind.
Mhm.
Und die werden dann vorgeschlagen. Waren das die ersten Programme, haben die so gearbeitet, so auf Lingui trainiert, mit so Paralleltexten? Und wenn ich das dann eingegeben habe, und ich habe sehr geehrte Damen und Herren eingegeben, dann gab es das schon irgendwo im Netz und wurde reingepuzzelt.
Das ist ein Ansatz, wie man das versuchen kann, wie man das machen kann. Das ist auch wieder.
Ist aber kein neuronales Netz.
Nee, genau. Also es ist auch datengetrieben an der Stelle,
ja, genau.
Aber es ist eben kein neuronales Netz. Also es muss kein neuronales Netz sein, um solche Lösungen zu finden. Die gibt es eben auf jeden Fall auch. Das Spannende an den neuronalen Netzen ist, dass wenn man die wirklich gut trainiert, dass die natürlich auch neue Sachen machen können.
Ja.
Also dass eben diese ganzen Ansätze, da gibt es viele, die können nur das, was schon in den Daten drin ist. Die können eben nur die Sätze finden, die schon mal übersetzt wurden. Und die Idee des neuronalen Netzes ist eigentlich auch, dass wir Sätze übersetzen können oder auch Texte schreiben können, die so noch nie geschrieben wurden.
Aha, und wie arbeiten die dann? Also bei ChatGPT ist es ja so, dass sie sozusagen aufgrund der Verbindungen, die es da gibt, raten sie sozusagen das, was folgt
Ja,
oder was davor ist, oder?
genau. Das ist nämlich dann, das war jetzt eine der großen Entwicklungen jetzt irgendwie in den letzten Jahren, ist die Idee des selbstüberwachten Lernens, Self-Supervised Learning. Also das Riesending bei den neuronalen Netzen ist, wir brauchen diese Daten, wir brauchen Millionen von Bildern oder wir brauchen Millionen von übersetzten Texten. Und selbst wenn man dann die übersetzten Texte hat, ist natürlich immer noch schwierig zu sagen, ist die alternative Übersetzung, die das Programm jetzt gibt, ist die gut oder ist die schlecht? Ne, weil es gibt ja nicht nur eine mögliche Übersetzung.
Das ist auch die übersetzten Texte im Netz sind ja auch gut und schlecht.
Ja, und das ist noch ein ganz anderer Punkt. Und beim selbstüberwachten Lernen haben die sich jetzt eine neue Idee ausgedacht, wie man diese Netze trainieren kann. Nicht mehr mit, wir müssen Menschen hinsetzen, die jedes einzelne Bild da irgendwie ein Label dran machen, sondern wie das funktioniert ist, wir nehmen einfach alle Texte, die wir finden können im Internet. Und die Aufgabe, auf die wir jetzt trainieren, ist nicht mehr irgendwie vorhersagen, ist da ein Straßenschild drin, sondern wir nehmen einen Text, schneiden den irgendwo ab und fragen dann das Modell, was könnte denn das nächste Wort sein? Also wir geben einen Satzanfang rein, heute sitzen wir hier
In.
und dann ist die Frage, genau, was könnte das nächste Wort sein? Und was ChatGPT dann im Endeffekt macht, es nimmt den ganzen Duden und für jedes einzelne Wort im Duden sagt es eine Wahrscheinlichkeit voraus, was das nächste Wort ist und von den wahrscheinlichsten Wörtern wählt es dann eins aus.
Schon verrückt eigentlich, ne? Das heißt, wir sitzen hier heute in, dann würde es nach Wahrscheinlichkeit sagen Berlin.
Genau.
Aber wir sind in
Ja.
Hamburg.
Genau, und das ist ein Riesending. Genau. Und jetzt erstmal aus der technischen Perspektive ist es natürlich super, weil wir haben ja die richtige Antwort. Wir haben ja ein Label. Das, was wir vorher alles haben manuell dran schreiben müssen, haben wir
Ja.
ja, weil wir wissen ja, welches Wort eigentlich im Text als nächstes kommt. Das heißt, wir haben auf einmal unglaublich viele Daten, mit denen wir diese Modelle trainieren können.
Ja.
Und das ist alles, worauf ChatGPT trainiert wurde. Also da kommen dann noch ein paar, also GPT-3 wurde, das ist alles, worauf GPT-3 trainiert wurde. Und so können wir dann aber anfangen, Texte zu schreiben.
Und so können wir auch anfangen, Texte zu übersetzen, dann im Prinzip.
Im Prinzip ja, genau. Also wie wir Texte schreiben, ist einfach, wir sagen, okay, wir sitzen heute hier in und dann fragen wir, was ist das nächstwahrscheinlichste Wort? Dann sagt es irgendwas voraus, Berlin. Und dann nehmen wir wieder diesen etwas längeren Satz, wir sitzen heute hier in Berlin und fragen, was ist das nächstwahrscheinlichste Wort? Und dann sagt es vielleicht und dann irgendwie unseren Podcast aufzunehmen. Und so Wort für Wort fängt es dann an, Texte zu schreiben. Und genauso funktioniert ChatGPT zum Beispiel auch, wo wir geben unsere Eingabe rein, den sogenannten Prompt. Und dann ist die Frage, wenn meine Eingabe ist, schreib mir einen Text über Beethoven, dann sagt es, das nächstwahrscheinlichste Wort nach der Eingabe, schreib mir einen Text über Beethoven, ist, Beethoven wurde geboren. Und also so fängt es dann an, wieder Wort für Wort einen ganzen Text zu schreiben.
Ah, deswegen kommt es zu diesen lustigen Ergebnissen, was bei Beethoven wahrscheinlich ganz gut geht. Wenn man für seinen eigenen Namen eingibt, dann kommen manchmal ganz absurde Sachen,
Genau,
weil
wenn's,
da noch nicht
ja.
genug Input ist.
Ja,
Aber das ist
und
interessant. Das heißt, okay, das fing alles an mit diesen Texten und mit diesen Übersetzungen, die da sind, aber die wurden dann einfach genommen, sozusagen, als Trainingsmaterial. Und da kommen jetzt diese ganzen Urheberrechtsfragen, die hängen da dran. Das heißt, da gab es kein Urheberrecht, sondern alles, was im Netz zur Verfügung ist, wurde für diese Trainingszwecke genutzt.
Ja, genau.
Ohne
Also
Regulierung, oder?
die haben da erstmal wahrscheinlich sehr, sehr viele da. Also die sind natürlich wieder sehr, also gerade OpenAI sagt leider nicht mehr, was sie nutzen für Daten. Aber auf jeden Fall erstmal Wikipedia, auf jeden Fall erstmal irgendwie, also alles, was man so im Internet irgendwie leicht finden kann. Und da gibt es natürlich einen Haufen Fragen, die sich dann stellen, was das angeht. Also auf der einen Seite ist es eine Riesenfrage, wenn man KIs trainiert. Also die reproduzieren ja die Strukturen, die sie darin finden.
Das
Also
heißt,
wenn
patriarchale, rassistische, sexistische,
genau.
die werden,
Also
je nachdem, was man nutzt, werden die
ja, die
reproduziert.
Ärztin oder der Arzt ist immer erstmal männlich,
Ja.
wenn man ChatGPT fragt und KrankenpflegerInnen sind immer erstmal weiblich. Also genau solche Strukturen finden sich in den Texten und wenn man dann einfach das wahrscheinlichste Wort vorhersagt, das in den Texten präsent gewesen wäre, dann ist halt einfach sie wahrscheinlicher als er bei gewissen Berufsgruppen und andersrum.
Ah, okay. Kann man da eingreifen?
Ja, also die Frage, wie können wir versuchen, bessere Daten für unsere KI-Modelle zu finden, ist eine riesengroße, die ganz viel auch diskutiert wird.
Ja.
Und eben, also die Frage ist A, was für Machtstrukturen sind in der Sprache, B, auch welche Themengebiete werden angesprochen. Also eben, wenn du was versuchst, über dich zu fragen, wo ChatGPT nicht viel weiß, dann denkt er sich was aus.
Ja, genau.
Und das ist einfach das Problem. Wenn ChatGPT etwas über ein Feld sagen soll, wo es wenig Daten zu hat, dann denkt er sich einfach irgendwas aus. Ja. Während es über andere Gebiete, wo es viel Daten zu hat, mehr weiß.
Ja.
Und da kommen auch wieder so Fragen rein. Okay, mit was für Daten wurde es gefüttert? Welche Perspektiven, welche Themengebiete sind jetzt repräsentiert und welche nicht?
Ja, sogar wenn man jetzt sagen würde, geschichtliche Zahlen oder geschichtliche Fakten, die sind ja super da aufgehoben, die kann es vielleicht besser, aber selbst das ist ja total subjektiv und immer geprägt politisch
ja.
und so.
Ja.
Ah ja, okay.
Und genau, das ist jetzt also so auf der technischen Ebene, wie verhält sich das Modell, ist eben da die Frage, welche Daten wollen wir da reinfüttern? Und dann gibt es eben aber auch genau, das hattest du ja angesprochen, die rechtliche Frage, wem gehören eigentlich diese Daten? Und wer profitiert davon, dass ich jetzt irgendwelche Geschichten ins Internet gestellt habe und OpenAI trainiert auf einmal ihre Modelle damit? Und das ist natürlich dann wiederum eine ganz andere Frage, ist, wer verdient Geld daran? Wer hat die Rechte an diesen Modellen?
Mhm.
Und das wird gerade versucht zu regulieren. Da gibt es ja auch erste Ansätze jetzt.
Ja.
Aber das sind natürlich alles noch offene Fragen, die wir auch gesellschaftlich aushandeln müssen.
Weil es ja auch so schnell gegangen ist, ist ja eigentlich klar, wenn du sagst, es war vor 4 Jahren alles passiert oder in den letzten 10 Jahren alles passiert und da sind unglaubliche Gelder verdient worden, dann so ist sozusagen, spricht man auch vom, was hast du gesagt, vom Wilden Westen, ne, in dieser Zeit. Also da wurde total viel profitiert von irgendwelchen raubkopierten Büchern und alles, was ist da reingegangen worden. Ja, umso wichtiger, dass man da jetzt gemeinsam mal ein Auge drauf wirft oder deswegen studierst du das, was du studierst hast, weil dich diese gesellschaftlichen Prozesse interessieren daran, ne?
Genau, das, also ich finde, es ist unglaublich wichtig, dass auch als Leute, die dann, ich bin ja zurück in die Informatik, aber auch als Leute, die sich von einer technischen Perspektive damit auseinandersetzen, dass man auch da trotzdem irgendwie ein Bewusstsein dafür hat, was das eigentlich alles bedeutet. Und diese ganzen Entscheidungen, die man da trifft, auch viele der Entscheidungen, die man trifft, weil es einfach ist. Nehme ich jetzt den Datensatz oder sammle ich mir meinen eigenen? Natürlich ist es viel mehr Aufwand, einen eigenen Datensatz zu sammeln und solche. Aber zu wissen, was das nicht nur auf einer technischen Ebene heißt, sondern auch auf einer gesellschaftlichen Ebene, ist, glaube ich, unglaublich relevant.
Ja.
Deswegen brauchen wir diesen Austausch.
Ja, vor allen Dingen, was ich mir überlege, wenn es dann einmal läuft, also wenn du einmal deinen Datensatz da drin hast, dann kannst du ja auch nichts mehr machen. Wenn sich das dann selbst trainiert, das System, dann kannst du ja als Mensch auch nicht mehr eingreifen irgendwann, ne?
Also es gibt viele Ansätze, wo man versucht, wie kann ich ein trainiertes System irgendwie noch weiter trainieren auch, um möglicherweise Fehler, die ich mal gemacht habe, irgendwie versuchen, leicht zu verbessern. Aber das ist schwierig. Das ist riesig schwierig. Und wenn so ein System, also ChatGPT hat 5 Millionen Euro gekostet ungefähr, schätzungsweise, oder Dollar, um trainiert zu werden, wenn man dann auf einmal feststellt, oh, die Daten sind nicht so gut, das neu zu trainieren ist teuer. Das geht dann auch nicht so einfach. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Interessen, die da bedacht werden, um genau solche Fragen auch anzugehen. Und manchmal sind die finanziellen Interessen vielleicht auch relevanter oder dominanter in Entscheidungsprozessen als die Fragen der Gerechtigkeit und der...
Ja klar, das ist ja bei der Übersetzung eh klar. Was ich mich schon frage, das ist ja eh ein Problem, was sich ergeben wird, glaube ich, weil ich meine, also 5 Millionen, um den Datensatz zu trainieren und dann, was alles in diese Forschung geht und alles, um irgendwie eine Übersetzung zu beschleunigen. Jetzt fand ich jetzt nur so, jetzt komme ich ein bisschen, egal, bei der literarischen Übersetzung, wo sie sagen, wir können um 30% die Zeit beschleunigen, literarisch zu übersetzen, wenn wir es in ein Übersetzungsprogramm geben und dann eine Humanübersetzung drüber geht, wo du dir manchmal denkst, na okay, das sind solche Gelder, die da reingesteckt werden und für diese kleinen Gehälter, um die es sich da dreht, das steht irgendwie in keinem Verhältnis zurecht. Aber du hast auch noch mir einen Artikel gegeben über das Foundation Model. Also diese Differenzierung ist im Prinzip, versteckt sich hinter KI und wir besprechen eigentlich die Large Language Models. Jetzt, wenn man über KI spricht, ist es eigentlich das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Und das ist künstliche Intelligenz, wenn die Maschine selber anfängt, Entscheidungen zu treffen.
Also das ist, genau, ich würde es so ausdrücken, im Bereich der KI gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Mhm. Und die dominante Herangehensweise und die einfach gerade am besten funktioniert, sind die neuronalen Netze. Und ganz spezifisch jetzt bei ChatGPT und sowas, die sogenannten Large Language Modelle, die großen Sprachmodelle, die wirklich nur darauf trainiert sind, das nächste Wort vorherzusagen. Und was das Spannende daran ist, ist, dass sie auf einmal für ganz unterschiedliche Anwendungen genutzt werden können. Also das, was ich vorher beschrieben habe beim Supervised Learning, da trainiert man eine KI, die kann Straßenschilder erkennen und man trainiert eine andere KI, die kann irgendwie Hunde von Katzen unterscheiden und eine andere, die kann vielleicht übersetzen. Und diese Large Language Modelle, weil sie nur auf Wortvorhersagen trainiert werden, können für ganz unterschiedliche Sachen genutzt werden. Sie können erstaunlich gut programmieren, sie können Texte zusammenfassen, sie ein bisschen auch Texte übersetzen. Also sie können ganz unterschiedliche Sachen. Und das ist ein neuer Trend in der KI-Entwicklung, der eben, finde ich, sehr gut unter dem Begriff der Foundation-Modelle beschrieben wird. Mhm. Also hier werden Foundation-Modelle, kann man sehen als, es gibt dieses Grundmodell von einer KI, wie eben in dem Fall GPT-3,
ja,
das für unterschiedliche Anwendungen dann eingesetzt werden kann. Manchmal muss man es ein bisschen weiter trainieren, manchmal muss man irgendwie da die richtigen Eingaben finden, damit es das macht, was man will, also die richtigen Prompts, die richtigen Texte. Mhm. Und dann kann man basierend auf so einer KI, kann man dann Anwendungen bauen. Und ChatGPT zum Beispiel ist eine Anwendung basierend auf GPT-3, dem Foundation-Modell GPT-3.
Und ist eigentlich nicht zum Übersetzen geschrieben. Ist eine von vielen Anwendungen,
genau,
wäre das.
Okay. Genau, genau. Und das Ding bei diesen Foundation-Modellen ist A, sie können für ganz viele unterschiedliche Anwendungen genutzt werden. Deswegen ist es sehr schwierig auch zu sagen, was die eigentlich können, was sie nicht können, was sind die Grenzen, was sind die Gefahren, weil wir gar nicht wissen, wofür man das alles wirklich im Endeffekt anwenden kann, was man da rausholen kann. Und das andere Ding ist, das hatte ich ja auch gerade schon gesagt, die sind unglaublich teuer im Moment zu trainieren.
Ja.
Und das heißt einfach, dass es gar nicht mehr so viele Leute gibt, die die Dinger trainieren können. Aktuell sind das hauptsächlich, von denen, die wir jetzt hier mitbekommen, sind das amerikanische Tech-Unternehmen. Auch die Unis, auch die großen Unis können nicht vernünftig in dem Level mitspielen. Also die ganzen Neuerungen kommen von Google, kommen von OpenAI, kommen von Facebook.
Okay.
Und das ist dann die Frage, wer besitzt am Ende diese Modelle? Wer entscheidet darüber, wer die nutzen darf? Und von wem sind wir abhängig? Und der Trend, der gerade entsteht bei diesen Foundation-Modellen, ist, dass es anscheinend einfach dadurch, dass es so teuer ist, dadurch, dass sie aber auch so viel können, gibt es wenige Player, die diese Grundmodelle programmieren und die stellen das dann anderen Leuten zur Verfügung, um darauf basierend dann irgendwelche Anwendungen zu bauen.
Ah, das heißt, sie werden trainiert über Facebook mit unseren Daten, also wieder, weil die so einen großen Zugriff auf, ja, diese unglaublichen Daten haben, sind das die großen Player, die das programmieren.
Genau.
Ja, krass.
Genau, und eben, da ist ein Riesenfaktor sind die Daten,
ja,
ein Riesenfaktor ist die Rechenleistung,
ja,
die auch einfach nicht alle haben,
ja,
und ein Riesenfaktor ist das Personal, das ist Expertise,
ja,
das sitzt eben auch häufig in diesen Firmen. Und das macht es dann aber, finde ich, auch wiederum so schwierig, am Ende Einfluss darauf zu nehmen, wie diese Modelle genutzt werden und wo sie dann zur Anwendung kommen, weil OpenAI als die Firma hinter ChatGPT,
ja,
irgendwie das für ganz unterschiedliche Sachen verwenden kann, ist es so schwierig, dann am Ende als Community zu sagen, wir weigern uns, das zu nutzen oder sowas, oder wir stellen uns dagegen, weil die dann einfach sagen, ja gut, wir haben so viele andere Märkte, die wir machen können und früher oder später müsst ihr euch uns beugen. Also es kreiert eine massive Machtdynamik.
Ach so, das heißt, dieses Manifest, was zum Beispiel die ÜbersetzerInnen, der Verband der literarischen ÜbersetzerInnen und der Verband der Schweizer AutorInnen gerade rausgegeben hat, für ein menschliches Übersetzen, die können sich jetzt zwar dagegen stellen und sagen, wir als ÜbersetzerInnen, wir sehen das als dramatisch, dass ohne Urheberrecht unsere Texte benutzt werden, und dann kann ChatGPT sagen, ja gut, das ist wirklich nur ein Unterpunkt, das war jetzt gar nicht das, was wir unbedingt intendiert haben. Krass.
Und das macht es so schwierig, dann mit denen zu diskutieren. Gleichzeitig finde ich es einfach auch unglaublich wichtig, dass wir das trotzdem tun, dass wir in unterschiedlichen Branchen, wir hatten das ja jetzt auch in Hollywood mit dem Writer Strike und sowas,
ja,
dass wir immer wieder hinterfragen, wollen wir das wirklich und wenn ja, wie? Weil da entsteht, also es ist neu, aber da passiert gerade ganz viel. Es wird gerade sehr viel auch geformt, wie wir das in den nächsten Jahren nutzen.
Ja.
Und für mich ist zum Beispiel auch ein Riesenhebel dabei die gesetzliche Regulierung, wo wir jetzt den EU AI Act haben, wo auch in den USA gerade ganz viel da diskutiert wird. Ich glaube, da ist es unglaublich wichtig, dass solche Verbände diese Fragen zumindest mal erstmal aufwerfen und dass nicht nur OpenAI am Ende irgendwie dominiert, wie wir über KI-Modelle reden, sondern dass einfach auch unterschiedliche Interessengruppen, die davon betroffen sind, genau da einfach Fragen aufwerfen und diskutieren und somit auch den Diskurs natürlich dann prägen, und hoffentlich kommen ein paar von diesen Fragen dann auch durch, wenn es darum geht, die Dinger zu regulieren.
Ja. Wie ist denn das eigentlich? Weil mir auch aufgefallen ist, also jetzt bei DeepL zum Beispiel, damit haben alle übersetzt und so, damit arbeiten viele. Dann habe ich mir gedacht, na, gucke ich mal, wie das eigentlich funktioniert. Oder frage ich mal für den Podcast, ganz naiv, den Gründern, ob er sich mal meldet. Der, ja, wohnt ja in Köln. Die sagen natürlich gar nichts, ne? Also die geben ihre Geheimnisse nicht raus, ChatGPT ja auch nicht. Und du bist jetzt ein junger Forscher, du promovierst gerade dazu. Das ist schwierig, oder? Für euch. Die erschweren euch ja die Forschung eigentlich.
Ja, riesig. Also es ist auf der einen Seite natürlich die Frage, genau, wie machen die das und können wir das auch anwenden?
Ja.
Und auf der anderen Seite die Frage, wie können wir eigentlich verstehen, was die Modelle machen und ob die Modelle diskriminieren, ob die Modelle irgendwie gefährlich sind und sowas. Und wenn man da keinen Zugriff hat auf die Trainingsdaten, weil die nicht verraten wollen, worauf sie trainiert haben, oder wenn man da keinen Zugriff hat auf das Modell selbst, sondern immer nur irgendwie Anfragen in ChatGPT auf der Webseite stellen kann, das macht es sehr schwierig, da mit den Modellen vernünftig zu interagieren und die vernünftig zu verstehen. Und das ist genau eben auf der einen Seite die Frage der Forschung und wer kann die neuen Modelle entwickeln, wenn einfach das ganze Wissen darüber fehlt. Und auf der anderen Seite ist es die Frage, wie können wir die Modelle evaluieren? Wie können wir rauskriegen, ob die diskriminieren, ob die gefährlich sind? Und auch dazu bräuchten wir eigentlich Zugriff auf die Modelle und auf die Parameter, die trainiert wurden, auf die Einstellungen, die trainiert wurden.
Ja.
Und in beiden Ecken ist es häufig so, dass viele der Unternehmen das eben nicht teilen, weil sie da irgendwie auch Betriebsgeheimnis hintersehen und sowas.
Und ökonomische Gründe. Also
ja.
Es ist ja ganz klar, hat ja alles ökonomische Gründe im Hintergrund. Ne? Mhm. Interessant, weil ich mich schon gefragt habe, da haben wir gerade drüber geredet, aber solche Erforschungen nehmen doch auch teilweise an der Uni ihren Ausgang oder wird das gar nicht genutzt? Also das universitäre Wissen, solche Leute wie du, die oder Sprachwissenschaftler, Linguisten oder so, habe ich so gedacht, dass sich solche Modelle erstmal gemeinsam entwickeln mit verschiedenen Fachrichtungen zusammen. Oder sind das alles Wirtschaftsbetriebe?
Ja, also natürlich passiert in der Forschung erstmal ganz viel, die auch genutzt wird und die auch weiter verwendet wird, ganz viel, worauf die Unternehmen dann basieren. Die Frage aktuell, welche Forschungsrichtungen sind gerade relevant für die Entwicklung von neuen KI-Modellen? Also inwieweit hat das Linguistik auch erwähnt?
Das ist Translationswissenschaft, wir, ja.
Ja, das ist auch. Und? Also eben, man muss sagen, dass es aktuell bei den aktuellen Modellen vieles von dem Wissen nicht genutzt wird, dass es da vorhanden ist.
Ach krass.
Da gibt's diesen schönen Ausspruch, jedes Mal, wenn ich einen Linguisten feuer, wird mein Modell um 3% besser.
Sagt ein Informatiker.
Sehr überheblich.
Ja, da verstehe ich die Attitüde manchmal auf Podien, wenn ich mir die Männer angucke, denke ich mir so, deswegen habe ich dich eingeladen, weil du gar nicht so bist.
Das ist schön zu hören, ja. Nee, ich glaube, ein Riesengrund dafür ist genau diese Differenz zwischen dem Symbolischen, wir versuchen wirklich unser Wissen dem Computer zu erklären, und diesem, der Computer lernt selbst.
Mhm.
Und das Ding bei diesen neuronalen Netzen mit ihren Milliarden von Parametern ist, wir wissen gar nicht wirklich, wie die funktionieren. Wir wissen nicht, was die einzelnen Parameter wirklich bedeuten. Und wir wissen gar nicht genau, wie das Modell zu den Antworten kommt, zu denen es kommt. Wir verstehen auf einer mathematischen Ebene, wie es zu den Parametern kommt. Aber warum das Modell jetzt so agiert, wie es agiert, das ist ganz schwierig. Genauso wie wir vielleicht im Hirn irgendwie die biologischen Mechanismen grundlegend verstehen. Aber warum es sowas wie Bewusstsein oder sowas gibt, haben wir auch noch keine wirkliche Erklärung für. Das ist hier sehr ähnlich, dass wir irgendwie die unterliegenden Mechanismen, die verstehen wir mathematisch, aber wenn die zusammenkommen in diesem großen, komplexen System, dann wissen wir nicht, wie die Modelle vernünftig agieren.
Das ist ja echt gefährlich, ne?
Das
ist wirklich gefährlich.
Ja, das birgt natürlich Gefahren. Also wir können irgendwie versuchen abzuschätzen, wie es sich verhalten wird und sowas. Da gibt es auch ganz viel Forschung zu. Aber das macht so schwierig, dann wiederum auch linguistisches Fachwissen mit reinzubringen, weil das einfach zwei unterschiedliche Herangehensweisen sind, mit Computern zu interagieren.
Aha.
Und wie ich jetzt linguistisches Fachverständnis in dieses neuronale Netz einbaue, das ist eine absolut offene Forschungsfrage. Und da gibt es Forschung zu.
Aha.
Aber aktuell scheint es einfach viel effizienter zu sein, die Modelle größer zu machen, mehr Daten drauf zu werfen, mehr Rechenleistung drauf zu werfen. Und der Trend ist, dann werden sie halt besser. Und jedes Mal, wenn ich versuche, irgendwie mein Verständnis von Sprache mit rein zu programmieren, komme ich nicht so schnell hinterher wie GPT-4, 5, 6, die einfach sehr viel schneller und leistungsstärker sind. Deswegen ist es so schwierig in der Informatik aktuell.
Deswegen gibt es dann wenig Interdisziplinäres zwischen Geisteswissenschaft und Informatik. Oder das nimmt gerade ab, war vorher mehr, nimmt gerade ab.
Also ich würde da differenzieren zwischen auch der Entwicklung von neuen Modellen, wo es eben sehr schwer ist, einfach wirkliches Wissen mit reinzubringen, bei jetzt neuronalen Netzen. Es gibt andere Herangehensweisen, wo das sehr viel besser geht. Und dem Verstehen von dem, was wir hier machen. Also in meinem zweiten Master, wo es ja auch ganz viel um die sozialwissenschaftliche Perspektive auf Technologie ging, da gibt es natürlich schon auch einfach ganz andere Formen des Expertise und des Wissens und der Tradition, mit denen man KI und den Einfluss von KI auf Gesellschaft und wie verstehen wir KI, mit dem man noch ganz anders verstehen kann. Und dazu gibt es Forschung und manchmal mehr, manchmal weniger, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, das Gefühl, dass das gerade mehr wird, dass es Interesse gibt, das auch aus unterschiedlichen Perspektiven zu verstehen. Es gibt also eine Interdisziplinarität, die aber nicht unbedingt immer in der Entwicklung stattfindet, sondern auch einfach in der Frage, was bedeutet das jetzt eigentlich, wie haben wir das zu verstehen? Und wenn da neues Wissen, neues Verständnis von KI entsteht, kann man möglicherweise hoffentlich ab und zu mal auch was wieder zurücknehmen in die Entwicklung.
Also es ist ja echt interessant. Das heißt, die Entwicklung nimmt im Universitären ihren Ausgang. Da geht sie in die Wirtschaft, da wird erwirtschaftet, teilweise mit Wildwest-Methoden und erschwert euch dann wieder den Forschungsblick. Und aber wenn ihr es geschafft habt, dann kann das wieder einfließen.
Ja, also das ist...
Oh, das ist aber nicht schön. Kapitalismus. Also,
ja, da kommen wir dann in eine ganz andere Gefühl.
Da haben wir kein Zeitdruck.
Also, schade eigentlich. Nee, also man muss auch sagen, es gibt Unternehmen, die auch ihre Forschung veröffentlichen. Es gibt Unternehmen, die zumindest teilweise irgendwie auch sehr, sehr gute Forschung machen und das auch teilen. Das gibt's auch irgendwo, aber also die Profite liegen aktuell sehr bei den Unternehmen und auch viele der Forschung wird dann doch nicht geteilt. Ja.
Interessant, hast du echt was vor dir. Na, was ich ein bisschen, also ich habe jetzt auch noch ein bisschen gelesen dazu, zum Beispiel auf der Seite des Goethe-Instituts, so ein paar Artikel gelesen, auch viel von Informatikern. Da war ich so ein bisschen verstört teilweise, weil man hat so ein bisschen das Gefühl, wir reden ja hier die ganze Zeit über pragmatische Wende, Interpretation, Übersetzen ist Interpretieren und wir sind ausgegangen von der Textlinguistik irgendwann in den 70ern und sind dann weiter, soziologische Sichtweisen und so. Und ein bisschen habe ich das Gefühl, in diesen Artikeln steht dann so, ja, wir haben eine Vorübersetzung, die KI macht eine Vorübersetzung auf der Wortebene oder wie auch immer das dann bezeichnet wird. Das geht ja nicht so genau rein, es gibt ja auch da gute Definitionen eigentlich für. Und dann kann man das verbessern. Das ist für mich so ein bisschen, das ist so ein Schritt wie 40 Jahre zurück. Das heißt, ich komme wieder auf die textlinguistische Ebene, betrachte wieder den Text so Wort für Wort, Satz für Satz. Dabei waren wir ja eigentlich schon so weit, dass wir gesagt haben, ein Text ist etwas viel Größeres. Ja. Das ganze Buch ist mein Text. Ja. Das heißt, ich muss erst das Buch lesen und dann kann ich anfangen zu übersetzen. Das ist wie ein Rückschritt. Und ist das so oder wird das mit einbezogen, diese, oder ist das genau das, was alles nicht mit einbezogen wird?
Das sind, glaube ich, Fragen, die wir jetzt aushandeln müssen. Also die Frage, also wenn KI entwickelt wird, ist das häufig eben nicht unbedingt die relevante Frage oder die Frage, die irgendwie mitgedacht wird unbedingt immer. Wie verwenden wir es? Aber es ist natürlich jetzt genau die Frage, wie können wir eigentlich am besten KI in unseren Arbeitsalltag integrieren, in unsere Arbeitsprozesse? Und natürlich kann man davon dann wiederum auch für die Entwicklung Sachen mitnehmen, aber gleichzeitig ist es auch erstmal überhaupt etwas, was jetzt die einzelnen Communities für sich rauskriegen müssen und auch die Menschen für sich individuell. Genau. Wie funktioniert das eigentlich für mich? Klappt das? Möchte ich das? Und ich glaube, es ist sehr wichtig, diese Frage früh zu stellen und selbst wenn es manchmal noch nicht klappt, überhaupt erstmal so zu denken, gut, aber wenn das jetzt in 5 Jahren besser ist,
wie kann ich damit umgehen?
Genau. Und das war ja auch bei mir in der Masterarbeit so ein bisschen die Frage. Ja. Da habe ich mit 2 Frauen aus dem Theaterbereich, aus dem kreativen Bereich zumindest mal kooperiert, die beide dabei waren, irgendwie Texte zu schreiben.
Ja.
Und da war für uns die Frage, können wir in diesen Prozess, der für sie stattfindet, können wir da KI integrieren? Und wenn ja, wie?
Ja.
Und das als erstmal Untersuchungsobjekt ist einfach eine super spannende Frage, die, glaube ich, aber auf der technischeren Seite in der Informatik häufig bisschen nachgestellt ist. Da geht es darum, wie mache ich das Modell effizienter, wie mache ich das Modell besser?
Und dann also aber genau. Effizienter in Anführungszeichen ja im Prinzip auch, ne? Also klar, effizienter, aber es ist ja immer in Anführungszeichen diese Effizienz von nur rein technischer Seite.
Ja, genau.
Also jetzt Pompen übersetzen. Okay, jetzt.
Nee, genau, weil die Frage, was wollen wir eigentlich damit? Also was wollen wir eigentlich optimieren? Wollen wir überhaupt optimieren?
Ja.
Also Effizienz setzt ja immer irgendwie etwas voraus, was wir optimieren.
Ja.
Und das ist natürlich in der Informatik etwas leicht anderes oder etwas ganz anderes. Da gibt's einfach irgendwelche Datensätze, die man, also Benchmarks, also einfach irgendwelche Tests, wo man dann versucht, am Ende ein bisschen besser zu werden, als das gesellschaftlich der Fall ist. Also für eine Übersetzerin ist das vielleicht eine ganz andere Frage, was wir hier optimieren wollen und wie wir mit der KI interagieren wollen.
Ja, genau. Nee, beim Übersetzen ist es auf jeden Fall anders, weil in diesen Artikeln wird ja immer davon gesprochen, ich optimiere um 30% und dann kann ich das schneller machen um 30% und dann habe ich eine Vorübersetzung, die korrigiere ich. Aber die Übersetzerinnen selber haben ja dann so Tests gemacht und haben so Testläufe gemacht und gemerkt, es braucht im Prinzip mehr Zeit, das zu korrigieren und du kommst auf eine andere stilistische Ebene und du kommst wieder auf die Satzebene zurück. Also das ist ja schwierig. Aber erzähl lieber weiter von deinem Experiment mit den Autorinnen.
Ja.
Das heißt, auf was seid ihr gekommen dann?
Ja, also eben, das kreative Schreiben ist natürlich nochmal anders auch als das Übersetzen.
Ja.
Aber es gab ein paar spannende Beobachtungen, die wir da gemacht haben. Eine relevante ist die Rolle der Autorin, die sich doch auch verändert natürlich, sobald man mit einer KI zusammenarbeitet. Also es dauert unglaublich viel Zeit, den Output von der KI, also die Texte, die die KI rausgibt, zu lesen und zu gucken, passt das jetzt? Ist das jetzt eigentlich das, was ich möchte? Also das kommt auf einmal überhaupt in den Arbeitsalltag dazu. Auch die KI muss ja auch geleitet werden. Man muss da die richtigen Eingaben, die richtigen Prompts reingeben. Auch das ist eine Fähigkeit, die so bei
neu
vielen
ist.
Erlernt werden muss.
Das ist irgendwo. Ja beim Übersetzen aber ganz genauso. Ne? Es dauert unglaublich viel Zeit, diese ganzen Vorschläge zu lesen, zu evaluieren, zu überlegen, passt es jetzt oder passt es nicht? Ist es eine falsche Nuance?
Ja. Genau. Und das trifft da auch sehr zu. Und dann auch als drittes noch, das dann irgendwie am Ende zusammenzuschreiben. Dann habe ich hier mal einen Satz, der mir gut gefällt und drei Seiten später habe ich nochmal irgendwie so einen Abschnitt, der ganz gut ist. Mhm. Und dann muss man trotzdem doch nochmal ein bisschen was umstellen und sowas. Ja. Also man ist eben auch wieder sehr viel mit dem Editieren am Ende beschäftigt.
Und was man trotzdem merkt, also auch wenn jetzt zum Beispiel Leute schreiben ja jetzt schon damit Bewerbungen für Stipendien oder für irgendwelche Anträge oder so. Und trotzdem hast du ja dieses stilistisch Uneinheitliche oft, weil es ja wahnsinnig schwer ist, aus diesen verschiedenen stilistischen Sätzen, die sich eben aus den Netzwerken oder was weiß ich speisen, wirklich ganzen Text zu kreieren. Das ist eine schwierige Aufgabe eigentlich.
Ja, es ist eine unglaublich schwierige Aufgabe und eben die Frage, wofür wollen wir das am Ende verwenden, ist eine sehr große. Und ich weiß nicht, also jetzt gerade auch beim kreativen Schreiben, ob unbedingt das Verfassen des endgültigen Textes unbedingt die Aufgabe ist, die wir mit der KI machen wollen.
Ja.
Oder ob es einfach auch ganz andere Schritte im kreativen Prozess gibt, wo die KI viel spannender sein könnte.
Was wäre das?
Ja, zum Beispiel, wenn es darum geht, ganz konkrete Situation, wir hatten eine Theaterszene, die wir irgendwie verbessern wollten und da hatte die Autorin das Gefühl, dass die nochmal ein bisschen spannender werden könnte oder da auch vielleicht nochmal ein bisschen mehr Inhalt reinkam. Und dann die Frage, okay, wie können wir diese Szene spannender machen? Und ChatGPT tendiert ja immer dazu, irgendwie so endgültige, fertige Antworten zu geben. Also man gibt die Szene rein und sagt, ich möchte die spannender machen. Und dann sagt ChatGPT, hier ist eine neue Szene. Und dann liest man die und dann ist die nicht spannender.
Und die haben eh die Tendenz, oder? Die KI hat die Tendenz, Lösungen zu geben, oder?
Also
können keine, oder das hatte zumindest bei Katharina Zweig ich gelesen, die sie werten Schwierigkeiten für eine künstliche Intelligenz, Wertung, Interpretation, aber Lösung ist gut eigentlich. Ne? Es geht immer um Resultate und Lösungen.
Genau, also es ist für KI ganz schwierig zu beurteilen. Also KIs optimieren irgendwie nach messbaren Werten häufig. Ne? Also gerade im Supervised Learning geht es ganz klar darum, kann ich das bemessen, ob das hier gut ist oder nicht. Mhm. Und sobald man dann irgendwie sowas wie stilistisch etwas beurteilen möchte oder irgendwie eine Handlungserzählung irgendwie beurteilen möchte, dann ist es echt schwierig, einem Computer beizubringen, was ist denn jetzt eine gute Geschichte, eine gut erzählte Geschichte, was ist eine nicht so gut erzählte Geschichte. Und das ist echt schwierig für einen Computer zu evaluieren. Mhm. Aber dass ChatGPT sich jetzt so verhält, wie es sich verhält, dass es irgendwie immer versucht, fertige Antworten zu geben, das liegt auch daran, wie es jetzt programmiert wurde.
Ja.
Okay. Also was wir zum Beispiel entdeckt haben, ist, dass es häufig in der Zusammenarbeit mit ChatGPT viel besser ist, nach Inspirationen zu fragen. Also gib mir mal 10 Vorschläge, wie diese Szene spannender gemacht werden könnte. Und anstelle, dass ChatGPT dann einen fertigen Text liefert, gibt es einfach mal irgendwie 10 Ideen. Davon sind dann vielleicht sogar 2 gar nicht so schlecht.
Ach so, statt zu sagen, schreib mir eine spannendere Szene, das kommt, ja klar, sondern Inspiration wie ein Gesprächspartner.
Genau. Und dass man damit dann weiterarbeiten kann.
Ah, das ist interessant, weil meine Freundin ist Wissenschaftlerin und wir haben uns auch letztens beim Waldspaziergang ganz lange unterhalten und da hat sie gesagt, eigentlich diese Angst muss man eigentlich ein bisschen überwinden und dann kann man teilweise mit dem diskutieren und sich Ideen holen. Einfach mal so ein paar Ideen durchdiskutieren, wie man es sonst mit einer Kollegin macht und zu gucken, auf was er so kommt.
Genau. Und das muss man häufig auch einfordern an der Stelle. Also das ist eben so, wie ChatGPT programmiert wurde, häufig eben so, dass es eher der sehr wenig hilfreiche Kollege ist, der irgendwie so sagt, ja, ich habe deine Lösung hier, da. Und dann sitzt man da und denkt, nee, das wollte ich gar nicht. Aber dass man ChatGPT irgendwie auffordern muss.
10 Lösungen. Aber dann hast du trotzdem wieder das Problem, was wir vorhin hatten. Dann hast du trotzdem, befindest du dich in dem nordamerikanischen Spektrum.
Ja.
Immer. Das muss man immer mitdenken, sozusagen. Diese Brille hat man immer drüber, ne?
Auf jeden Fall. Es ist häufig so, also auch jetzt zum Beispiel bei uns in der Zusammenarbeit haben wir häufig, also diese Lösungen sind nicht unbedingt immer kreativ, also oder besonders neu. Mhm. Aber häufig braucht man das ja selbst auch gar nicht unbedingt. Also jetzt beim kreativen Schreiben, wenn man irgendwie einfach mal nicht von der Stelle kommt.
So ein Gedankenanstoß, so ein kleiner Blitz.
Genau,
so,
und vielleicht kommt man dann auf was ganz anderes, was da gar nicht drin steht.
Ah, okay.
Und kann damit dann weiterarbeiten.
Ja.
Und ein anderer Riesenvorteil von diesen Inspirationen, versus irgendwie fertige Lösung ist, dass ganz häufig auch ganz viel Intuition in diesen Prozessen drin steckt. Also das habe ich auch, wir hatten ja auf dem einen Panel, haben wir versucht, mit ChatGPT live zu übersetzen.
Ja, das war bei der Translationale in Berlin, da warst du mit Übersetzerinnen auf dem Podium, genau, da habt ihr
versucht. Ja. Und da war ein Riesenproblem, dass die Übersetzerin an der Stelle, die Nina, die hatte sehr viele Intuitionen, wie man das machen kann oder wie das auszusehen hat,
ja,
aber konnte die gar nicht wirklich in Worte fassen. Also da schwingt auch ganz viel intuitives Wissen und intuitive Fähigkeiten mit, die es unglaublich schwierig ist, vernünftig auszudrücken und vernünftig einzufordern und ChatGPT zu erklären, was man sich da jetzt eigentlich gerade vorstellt.
Stimmt, obwohl wenn man da wirklich knallharte sprachwissenschaftliche, translationswissenschaftliche Definitionen zur Hand hat oder grammatikalische, alles Mögliche, dann wenn man die gut benennen kann, kommt man wieder einen Schritt weiter.
Entweder oder man macht das eben nicht und sagt einfach, gib mir mal 10 Vorschläge und vielleicht sind 2 einfach passend dann irgendwie zu dem, was ich haben möchte.
Ja.
Weil häufig kann man das sehr spezifisch ausführen, was man da stilistisch vielleicht erwartet. Aber manchmal hat man irgendwie auch also wieder so ein Gefühl von wegen, ich brauche hier irgendwie noch was. Mhm. Und dann liest man sich einfach Inspiration durch und dann gibt es Sachen, die springen einen an und Sachen, die springen einen nicht an. Und dann muss man nicht jetzt mit ChatGPT aushandeln, jetzt schreib doch endlich mal den Text richtig. Sondern sobald ChatGPT einem vielleicht auch was gegeben hat, womit man weiterarbeiten kann, kann man sich dann auch wieder von dem lösen und selbst weiterschreiben und selbst übersetzen und einfach wieder in die alten Prozesse, wo man selbst irgendwie weiß, wie man damit umzugehen hat.
Stimmt, vor allen Dingen dann hätte man dieses, weil das ist ja das Problem, was ich so sehe, du Text, also ich meine, wie gesagt, der Text ist nicht der Satz, ne? Der Text ist alles und translationswissenschaftlich waren wir halt schon bei den ganz handlungstheoretischen Aspekten, das heißt von der Auftragsvergabe bis zum Ende, bis zur Kritik, das alles ist der Übersetzungsprozess und dazu, jede Übersetzerin trifft ja eine individuelle Übersetzungsentscheidung. Und wir sagen die ganze Zeit, Übersetzung ist Interpretation. Das heißt, dieses Individuum interpretiert den Text und macht daraus das Buch. Das heißt, das muss ja das sein, das Fundament, auf dem ich stehe. Und dann macht es viel mehr Sinn, dass ich mit Inspiration rangehe, wenn das hoffentlich funktioniert. Weil die Kritik von Übersetzerseite ist ja, dass man auch vorgeprägt wird und dass das eigentlich verlangsamt, die Kreativität. Ich weiß nicht, wie das in deiner Versuchsanordnung ging, aber wir haben immer das Problem, wenn ich einmal einen Satz habe, der auf eine bestimmte Art übersetzt worden ist, dann ist es unheimlich viel Arbeit, mich gedanklich wieder von dieser Satzstruktur zu lösen und zu meiner eigenen zu kommen.
Ja, ja, das ist auch beim kreativen Schreiben. Natürlich hat ChatGPT einen riesen Einfluss, in welche Richtung man geht, weil wenn es dann Denkanstöße gibt und andere nicht, dann geht man halt in die eine Richtung anstelle von der anderen. Das hat einen riesen Einfluss.
Hat das für die Autorin denn gut funktioniert? Oder war das unterschiedlich bei beiden? Oder?
Ja, es war unterschiedlich auf jeden Fall. Sie sind auch mit sehr unterschiedlichen Zielen daran gegangen. Aber ich glaube, beide hatten irgendwie erstmal Interesse daran, hatten irgendwie auch Spaß an dem Prozess und irgendwo die Idee, dass man das möglicherweise integrieren kann. Aber eben, ich glaube, das ist eben auch einfach eine Frage, wie man das integriert, die Informatik nicht beantworten kann. Also da gibt es jetzt dieses neue Tool, das unglaublich viel kann. Und jetzt müssen die einzelnen Bereiche selbst für sich das erforschen und sich vielleicht auch da in Austausch treten miteinander. Also dass Leute das mal versuchen und dann miteinander darüber sprechen und sich gegenseitig Ideen an den Kopf werfen, was hat für mich funktioniert, was hat für mich nicht funktioniert. Mhm. Und die Frage, wie setzen wir das ein, das sollte OpenAI nicht beantworten. Das sollten wir alle für uns in unseren Gebieten beantworten.
Mhm, das ist eine politische Frage. Und das wäre auch spannend, das mal mit Übersetzen auszuprobieren, diese Versuchsanordnung wahrscheinlich, genau, ne? Wenn ihr mal mit uns Übersetzerinnen zusammenarbeitet, wie wir damit umgehen. Also, weil da habe ich auch das Gefühl, da ist noch ein super Forschungspotenzial rauszufinden. Ja. Ist es schneller, ist es langsamer? Aber das ist ja nur die kleinste von vielen Fragen,
genau,
ne?
Oder? Genau, und auch also eben, also ja, gibt es viele Fragen und einfach dann wieder auch. Gibt es vielleicht ein paar Ideen, die für viele Menschen funktionieren, dass wenn man da irgendwie mal auf eine Idee kommt, die man mit anderen teilt und andere merken, ja, das funktioniert für mich auch und die dann weiterentwickeln und sowas. Also genau einfach herauszufinden, wie funktioniert das für uns.
Ja, das ist eigentlich total wichtig, weil jetzt ist ja immer die Frage, kann die KI selbst kreativ werden? Das hättest du jetzt, glaube ich, schon beantwortet. Also, aber ich finde auch, also deswegen finde ich das so spannend, mit dir zu reden, weil diese Simpelfragen, darauf gibt's keine simplen Antworten. Also das ist irgendwie Quatsch. Aber was schon wichtig ist, finde ich, dass man sich seiner Verantwortung bewusst ist. Also ich mir als Übersetzerin meiner Verantwortung bewusst ist, dass jetzt ein Zeitpunkt ist, wo so viel so schnell passiert, dass wir uns da wirklich einschalten sollten, was sie ja auch tun mit diesem Manifest der künstlichen Intelligenz, was ich euch verlinken werde. Das ist da, also viele Leute mischen sich ja ein, aber problematisch ist es schon, wie es zurzeit dargestellt wird, finde ich, wird unser Beruf ja recht entwertet. Also ich kriege immer gespiegelt, dass es diesen Beruf bald nicht mehr geben wird, sondern wir ins Post-Editing gehen. Die Human Translation wird sozusagen nur noch korrigieren. Und das hat ein bisschen Folgen schon. Es gibt sehr wenige Menschen, die sich nur noch für die Studiengänge einschreiben. Es will ja keiner mehr studieren, weil das ja unsinnig ist. Aber jetzt, wie du es darstellst, sind wir ja eigentlich an einem anderen Punkt. Wir bräuchten ja im Prinzip gute Denkerinnen, die da mitgestalten oder die auch da sind, um diese Kreativität vielleicht auszuprobieren.
Ja, also absolut. Also auf der einen Seite eben mitgestalten, wie wir KI in unsere Arbeitsprozesse einbinden wollen. Auf der anderen Seite ist halt immer noch aktuell besonders der Fall, das sind immer noch die neuronalen Netze mit ihren Parametern, wo wir immer noch nicht verstehen, wie sie funktionieren. Und an vielen Stellen wollen wir das auch verstehen, wollen wir eigentlich. Also das kommt jetzt auch ein bisschen natürlich auf das Gebiet drauf an, wo man da übersetzt. Ja. Aber also
ja, das kommt sowieso noch drauf. Kümmern wir noch.
Ja. Wo wir einfach auch wirklich am Ende die Sicherheit brauchen, dass es richtig ist an vielen Stellen. Oder auf der anderen Seite, wo wir einfach wollen, dass das gut ist. Und aktuell haben wir diese Garantien mit KI nicht. Und ich weiß nicht, inwieweit wir das bei neuronalen Netzen wirklich eine hundertprozentige Garantie kriegen werden. Und irgendwie gibt es viele Stellen, wo ich Menschen mehr vertraue als einem Computerprogramm.
Ja, das ist, so wie du es erklärt hast, ich meine, wenn man jetzt einen Vertragstext sich übersetzen lässt, was ja eigentlich eine Textsorte ist, die recht standardisiert sogar funktioniert, vielleicht kann die ja schon gut, aber da sagen immer alle, ja gut, Katharina Zweig hat in ihrem Podcast gesagt, ja, für so eine Website, da kann man da schon sehr gute Ergebnisse erzielen vielleicht mit der KI, aber bei einem Vertragstext, da würde ich doch sicher gehen wollen, wo ich so gedacht habe, eigentlich ist es umgedreht. Also ein richtig guter, kulturell gemachter Werbetext, der in einer anderen Kultur so funktionieren soll, dass die Leute sich auch wirklich die Cola kaufen, das erfordert den ganzen kulturellen Hintergrund. Ja. Damit hat meine Freundin in der Marktforschung in der internationalen sich jahrelang beschäftigt irgendwie. Ja. Aber trotzdem hast du immer diese Restunsicherheit durch diese Prognostizierung, dieses Unklare, ne?
Ja, und eben genau auf der anderen Seite auch wieder dieses, das wird besser und das ist erstaunlich gut auch schon, muss man sagen, aber eben schon, dass das stilistisch doch irgendwo mindestens aktuell ein ganz schöner Einheitsbrei ist. Und weil, wenn es immer das nächste wahrscheinlichste Wort ist, dann gibt es halt irgendwie so einen Durchschnittsstil quasi, der da am ehesten reinfällt und dann wird das auch reproduziert. Und das ist natürlich dann, wenn es darum geht, irgendwie clevere Werbetexte sich auszudenken oder einfach
Literatur
zu übersetzen,
Lyrik,
die einfach genau davon lebt, dass sie nichts Einheitsbrei ist, dann wird das richtig schwierig.
Ja, da ist es halt. Das ist auch die Frage, ich meine, das probieren halt all gerne mit der Lyrik und auch mit der Literatur wird ja viel probiert. Es ist auch für Verlage vielleicht wieder, es geht ja immer um diesen wirtschaftlichen Faktor. Vielleicht ist das für Verlage besonders interessant. Gleichzeitig denke ich mir, ja, das ist vielleicht auch nicht das Feld, was so wahnsinnig interessant ist für KI, weil wenn jede Autorin darauf bedacht ist, einen individuellen Stil zu haben, der sich dadurch auszeichnet, dass er eben kein Einheitsbrei ist und nicht das nächstwahrscheinliche Wort bringt, dann ist das wahrscheinlich eine Anwendung, die vielleicht gar nicht so wichtig ist. Aber was bei so E-Mail-Verkehr, also ganz normale Geschäftsbriefe oder so, die hat sich ja auch schon. Also da ist es ja eine sinnvolle Anwendung, die benutzen ja auch schon ganz viele wahrscheinlich.
Eben, und ich glaube, das gehört wieder in die Frage, die die Informatik nicht beantworten kann, ist, wie wollen wir die Dinger nutzen und wofür? Und wo funktioniert das für mich? Und bei der 25. E-Mail zum gleichen Thema funktioniert das vielleicht für mich besser, als wenn es darum geht, einen anspruchsvollen Text zu übersetzen und irgendwie Meetings zusammenfassen oder sowas. Wenn das eine KI für mich macht, dann bin ich glücklich.
Stimmt, das sind auch Sachen, die sie wahrscheinlich ganz gut schon erledigen kann, ne?
Genau, also da gibt es auf jeden Fall, es gibt ganz viele Anwendungen, wo das richtig, richtig hilfreich sein kann. Und dann ist einfach die Frage für uns, welche davon können wir gut für uns nutzen und welche sind einfach irgendwie ein Griff daneben und gar nicht der richtige Anwendungsbereich.
Man muss halt immer im Hinterkopf haben, dass es praktisch nicht wertet und nicht interpretiert, oder? Also das so ein bisschen, finde ich, ist es so, oder ist das zu einfach gedacht? Das habe ich mir jetzt so gemerkt, aber ist nicht, ne? Du guckst es zweifelnd.
Es ist unglaublich schwierig, wirklich zu sagen, wie die Dinge am Ende funktionieren. Ne? Das ist gerade bei den neuronalen Netzen, die können so unglaublich viel, was man auch vor 5 Jahren noch nicht gedacht hätte, dass die so, also ich zumindest und ich glaube viele andere auch nicht, dass die so gut, so schnell, so viel besser werden. Und wie die wirklich da drin funktionieren, ist sehr, sehr schwierig zu sagen.
Und wie es in 5 Jahren aussieht, wissen wir auch nicht. Und Dolmetschen, hat man immer gesagt, wird auch nicht funktionieren, funktioniert auch schon auf eine Art.
Ja, Und deswegen finde ich es immer sehr schwierig zu sagen, was alles nicht funktionieren wird. Das ja. ist sehr schwer und sehr gefährlich, irgendwie da große Voraussagen zu machen.
Ja.
Aber die Frage, wie könnte es für mich funktionieren und für uns funktionieren, die finde ich spannend und die müssen wir.
Die ist eigentlich viel wichtiger, ne? Als
angehen,
dieses,
ja.
genau. Also einfach sozusagen akzeptieren den Status quo, aber so weit verstehen, so wie du es jetzt versucht hast, uns zu erklären. Und dann kann ich mir praktisch überlegen, okay, wie kann ich das benutzen fürs Übersetzen? Was passiert, wenn ich diese Tools benutze? Und auf was muss ich achten?
Genau. Und trotzdem ist natürlich die politische Ebene auch ganz relevant, dass wir irgendwo auch aufstehen und sagen, hier, Schluss, hier geht es für uns einfach nicht mehr und so ist nicht okay.
Mhm.
Und wenn dann halt Leute, die zum Beispiel gar kein Verständnis davon haben, wie man übersetzt, sagen, guck mal, so habt ihr jetzt die KI anzuwenden, dann muss man auch mal sagen, nee, das funktioniert einfach nicht.
Mhm.
Und sorry, aber da bin ich der Experte oder eben in dem Fall dann halt du, die das viel besser beurteilen kann als der Informatiker oder als der Verlagschef. Und ich glaube, da müssen wir dann auch mal irgendwie gemeinsam lernen zu gucken, wer hat hier eigentlich das Verständnis davon, wie man das machen kann. Und das sind eben nicht immer die Informatiker.
Das ist sozusagen ein gemeinsamer Prozess. Ja, hoffen wir mal, dass sich das mal wieder zusammenfügt. Also im Prinzip ist es ja dann so, es war mal mehr zusammen, es ist jetzt gerade sehr auseinander. Ha, schwierig. Aber im Prinzip, durch deine Studiengänge und durch das, was du gerade machst, ist es ja, du bist ja im Kontakt und ihr arbeitet wahrscheinlich interdisziplinär, oder? Wenn du diese gesellschaftlichen Fragen dir stellst.
Genau, also bei den gesellschaftlichen Fragen auf jeden Fall, weil es eben auch einfach da Methoden gibt und Herangehensweisen gibt, die Informatik nicht hat, die aber eben ganz andere Fragen aufwerfen und ganz andere Antworten bieten. Und
ja.
da braucht man unterschiedliche Perspektiven. Und es wird mehr und ich hoffe, dass das auch weiterhin zunimmt und dass das dann aber auch wieder zurück in die Informatik dann wieder reinkommt und von dem Wissen dann irgendwie doch auch was mitgenommen werden kann.
Ja, man muss ja auch sagen, es ist ja auch was Tolles. Ich meine, wir haben immer mit, für uns war das Internet die Erfindung des Jahrhunderts als Übersetzerin, ne? Aber auch die Translation Memories und so, wir haben immer damit gearbeitet und es haben sich ja tolle Dinge entwickelt und es gibt unglaublich viele Interaktionen und Möglichkeiten. Das ist ja auch alles was Positives.
Ja.
Das ist echt ein großes Feld. Wir informieren uns, wie der Stand der Dinge ist, versuchen aktiv politisch, gesellschaftlich einzugreifen, bringen uns positiv ein und prognostizieren jetzt nicht, was alles nicht sein wird, weil wir das ja ganz offensichtlich nicht können, weil in den letzten 4 Jahren so viel passiert ist, wissen wir nicht, was in 10 Jahren ist.
Das können auch die Informatiker nicht. Das ist echt schwierig gerade, ja.
Kann eigentlich niemand sagen.
Ja.
Okay. Ja, sehr, sehr spannend. Und vielleicht wäre... Am Schluss frage ich eigentlich immer, ob die Leute einen schönen Tipp haben für ein Buch, so als Lektüre. Hast du vielleicht auch was für uns? Vielleicht nicht so ganz, aber sind alles Wissenschaftsleute. Ich konnte dir heute super folgen. Ich hoffe, die anderen auch. Was hättest du denn als Tipp?
Also ich finde genau diesen Begriff des Foundation-Modells, wenn man auch politisch über KI nachdenkt, unglaublich relevant.
Ja.
Und der wurde ursprünglich vorgeschlagen in dem Text On Opportunities and Risks in
ja.
Foundation-Modell. Das ist ein sehr langer Text, den muss man, glaube ich, auch nicht ganz lesen.
Ah, ich habe
aber,
ja.
aber hast du auch ganz gelesen.
Ja,
also ich
finde
auch
spannend.
Sehr spannend. Ich finde
ja.
also zumindest mal die Einleitung sehr spannend, die dann auch einen sehr guten Überblick darüber gibt, was da alles passiert.
Ja.
Also da geht es dann auch darum, was sind die Fähigkeiten, was sind die Anwendungsgebiete, was sind potenzielle Gefahren. Und da kann man sich, glaube ich, auch sehr schön dann im Zweifelsfall die Kapitel raussuchen, die einen besonders interessieren. Und gerade zusammen mit der Einleitung gibt es, glaube ich, einen sehr guten Eindruck darüber, wie man über diese KI-Modelle nachdenken kann. Und was da auf uns zukommt, potenziell.
Ja, super. Okay, den verlinken wir euch. Viel Spaß beim Lesen.
Mhm.
Und danke, Benjamin. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, wir wissen jetzt alle ein bisschen mehr.
Ja, sehr schön. Ich auch. Auch für mich ist es immer sehr schön, mit unterschiedlichen Fachgebieten zu reden, um zu verstehen, wie denken wir darüber nach und was können wir da gemeinsam auch machen. Ich
ja.
glaube, das ist sehr wichtig.
Ja, du, wenn du nach deiner Doktorarbeit... Ich weiß nicht, Habilschrift oder irgendwas. Wenn du uns mal brauchst, sprich uns an. Wir forschen. Also ich wäre gerne bereit. Wir forschen gerne mit euch und geben euch ein bisschen von unserem Input rein.
Ja, das ist sehr wichtig. Vielen Dank.
Okay. Na dann. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wij willen vertalen. Wij willen tolken.
И, por supuesto, hablar de la traducción. Переводчица, переводчик, переводчик.
Переводчик,
переводчик. Ты переводчица?